Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum gemeinsamen Nachdenken über die biblische Figur des Mose. An ihm und seiner Geschichte mit dem Volk Israel kann uns Gottes Befreiungshandeln beispielhaft deutlich werden. Heute der achte Teil: Freiheit vom Arbeiten müssen. Ich bin Pastorin Maike Sellmeier von der evangelischen Urlauberseelsorge Cuxhaven-Hadeln und ich grüße Sie herzlich da, wo Sie gerade sind. Liebe Gemeinde, die grundlegende Befreiungstag Gottes ist der Durchzug des Volkes Israel durch das Schilfmeer. Es kommt einer Neugeburt des Volkes Israel gleich. Ab jetzt braucht es die Ägypter als unterdrückende, widergöttliche Gegenmacht nicht mehr zu fürchten. Sie ist tot. Der Neugeburt schließen sich nun Texte an, die quasi vom Aufwachsen des Volkes, von Kindheit und Jugend Israels in seiner Beziehung zu Gott erzählen. Und dazu gehören auch Erlebnisse der Unzufriedenheit, wie sie etwa im Murren zum Ausdruck kommen. Auf dem Weg durch die Wüste zum Gottesberg Sinai, dem nun angesteuerten Ziel der Wanderung, darf das Volk erst noch lernen, dass es sich auf seinen Gott verlassen kann. Er ist ihr Ernährer, Erzieher, Arbeitgeber und Arzt. Gerade in den Konflikten reift Israel zu größerem Vertrauen, besserer Kenntnis Gottes und dem Befolgen seiner lebenschenkenden Ordnung. Als grundlegend dafür wird die Abfolge von 6 Werktagen und einem Ruhetag eingeführt. Das Volk Israel findet den Schabbat quasi in der Wüste. So singen wir miteinander das Lied 171, Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, zunächst die erste Strophe.
Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen.
Ich lese aus dem Buch Exodus im 15. Kapitel und folgende. Da ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen zur Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach: Was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser. Da wurde es süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach: Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim. Da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Von Elim brachen sie auf, und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am sechsten Tag aber wird's geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel: Am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat, und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Was sind wir, dass ihr wieder uns murrt? Weiter sprach Mose: Der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, womit ihr wieder ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wider uns, sondern wider den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron: Sage der ganzen Gemeinde der Israeliten: Kommt herbei vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur Wüste hin. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke, und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: Manhu? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht. Einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen: Niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht, und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend. Und Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelten aber alle Morgen, so viel ein jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und am sechsten Tage sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei Krüge voll für einen. Und alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin und verkündeten's Mose, und er sprach zu ihnen: Das ist's, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Und sie legten's beiseite bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend und war auch kein Wurm darin. Da sprach Mose: Ess dies heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet heute nichts finden auf dem Felde. Sechs Tage sollt ihr sammeln, aber der siebente Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein. Aber am siebenten Tag ging etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln, und fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose: Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben. Darum gibt er euch am sechsten Tag für 2 Tage Brot. So bleibe nun ein jeder, wo er ist, und niemand verlasse seinen Wohnplatz am 7. Tage. Also ruhte das Volk am 7. Tage. Und das Haus Israel nannte es Manna, und es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig. Und Mose sprach: Das ist's, was der Herr geboten hat. Fülle einen Krug davon, um es aufzubewahren für eure Nachkommen, auf dass man sehe das Brot, mit dem ich euch gespeist habe in der Wüste, als ich euch aus Ägyptenland führte. Und Mose sprach zu Aaron: Nimm ein Gefäß und tu Manna hinein, einen Krug voll, und stell es hin vor den Herrn, dass es aufbewahrt werde für eure Nachkommen. Wie der Herr es Mose geboten hatte, so stellte Aaron das Gefäß vor die Lade des Zeugnisses, damit es aufbewahrt werde. Und die Israeliten aßen Manna 40 Jahre lang, bis sie in bewohntes Land kamen. Bis an die Grenze des Landes Kanaan aßen sie Manna, ein Krug aber ist der 10. Teil eines Scheffels. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagereisen, wie ihnen der Herr befahl. Und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen: Gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen: Was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen: Warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach: Was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm: Geh vor dem Volk her und nimm einige von den Ältesten mit dir, und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten: Ist der Herr unter uns oder nicht? Gemeinde, schauen wir uns diese Kindheit und Jugend Israels in der Wüste genauer an. Die Wüste ist der prägende Ort des Lernens und der Erprobung des gegenseitigen Vertrauens, bevor es zum Bundesschluss zwischen Gott und seinem Volk am Berg Sinai kommt. Das erste ist, Israel lernt, Gott zu vertrauen als Ernährer. Die Wüste ist ein Ort, an dem die größte Herausforderung darin besteht, ausreichend Wasser und Brot zu finden, das das tägliche Überleben der Volksgemeinschaft sichert. Darum drehen sich die ersten drei Erzählungen. Die murrende Frage an der ersten Station in Mara, was sollen wir trinken, ist ja durchaus berechtigt. Daraufhin schreit Mose zu Gott und der schickt umgehend die Lösung. Mose soll ein Holz in das bittere Wasser werfen, damit es genießbar wird. Das Volk lernt zu vertrauen, dass Gott hilft. Eine grundlegende Ordnung, die hier erstmals erprobt wird. An der zweiten Station in Elim schenkt Gott nach der ersten Enttäuschung eine Oase mit 12 Wasserquellen und 70 Palmbäumen. Das Volk Israel kann im Schatten ausruhen, sich satt essen und trinken. Allerdings ist die Oase nicht das Ziel ihres Weges und so gilt es, immer wieder aufzubrechen, Abschied zu nehmen, gerade auch von angenehmen und sich der Unsicherheit des Weges, des unbekannten Weges, auszusetzen. Im Vertrauen auf Gott. So lernen wir es heute wieder und üben es ein vielfach, wenn Menschen wieder pilgern gehen und sich dabei auf das Notwendigste beschränken. Das größte Wunder daraufhin, liebe Gemeinde, ist die Gabe des Manna. Dadurch erhält Gott das gesamte Volk über 40 Jahre hinweg, täglich in der lebensfeindlichen Wüste. Und der Beginn wird ausführlich geschildert wie das Pessachfest in Exodus 12. Das überstürzte Befreiungsmahl dort findet hier seine Fortsetzung in der regelmäßigen Mahlzeit, die durch die Gabe von Wachteln, also auch von Fleisch, ergänzt werden kann. An der dritten Station Rephidim fehlt wiederum das Wasser. War es bisher Gott, der das Volk erprobt hat, ist es diesmal umgekehrt. Die Gemeinschaft testet Gott. Offenbar hat sie immer noch nicht gelernt, Gott zu vertrauen, sondern machen wiederum Mose für Mangel und Durst verantwortlich. Der weist von sich weg auf Gott hin als Ziel ihrer Forderungen. Zugleich wendet Mose sich selbst schreiend an Gott in seiner nun doppelten Notlage. Er weiß nicht weiter mit dem murrenden Volk und hat selber Angst, von ihm gesteinigt zu werden. Gottes Antwort stützt Mose in seiner Leitungsaufgabe. Dieser hat am Volk vorbei und damit voranzugehen wie einst die Wolken und die Feuersäule. Die Ältesten sind mit hinzuzuziehen, weil eine grundlegende Angelegenheit des Volkes zu klären ist. Wer ist der Ernährer? Moses Stab gilt als Ausweis göttlicher Kraft. Durch das Schlagen an den Horeb, den Gottesberg, entspringt Wasser aus dem Fels. Ein Zeichen göttlicher Vollmacht, die aus dem harten, festen, trockenen Quellen entspringen lassen kann. Deutlicher kann sich die lebensschenkende Gegenwart Gottes in der Mitte seines Volkes nicht erweisen. Israel soll begreifen, dass Gott ihm nahe ist in den Wechselfällen des Lebens, auch wenn die Umstände zunächst andere Eindrücke erwecken. Das zweite ist, Israel lernt Gott zu vertrauen als Erzieher. Immer deutlicher wird, mit der Entlassung aus der ägyptischen Fremdbestimmtheit in die Freiheit alleine ist es nicht getan. Die sich ausbildende Gemeinschaft bedarf jetzt einer neuen Ordnung. Das Volk braucht Regeln, die das Leben aller, die gewonnene Freiheit und das Miteinander stützen. Ja, ein Neugeborenes hat viel zu lernen, so auch das Volk Israel. Das oberste Prinzip der Erziehung ist das Hören auf Gottes Stimme und das sich einlassen auf seine Sichtweise. Das gilt es schrittweise einzuüben und im Gelingen und Scheitern zu erproben. So sagt Gott gleich zu Beginn in Mara zu: Wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Bei der Gabe des Manna gibt Gott genaue Anweisungen, wie damit zu verfahren ist. Schön langsam, in schrittweiser Pädagogik wird das Volk mit den neuen Umständen und Bräuchen vertraut gemacht. Handelt jemand den Anweisungen zuwider und bewahrt zum Beispiel etwas vom Manna auf über Nacht, so verdirbt der Rest und wird voll Würmer. Israels Ungehorsam führt somit zu ähnlichen Konsequenzen wie damals das Nichthören des Pharao. In diesem Erziehungsprozess, so können wir ihn nennen, bereitet Gott das Volk auf die Gabe der Gebote und den Bundesschluss am Berg Sinai vor. Das dritte ist, Israel lernt, Gott zu vertrauen als Arbeitgeber. Durch die Gabe des Manna und Gottes Anweisungen zum täglichen Sammeln lernt Israel sowohl die sechstägige Arbeitsdisziplin als auch das wöchentliche Ruhen am siebten Tag kennen und beachten. Dadurch, dass das Manna über Nacht verdirbt, muss jeden Morgen neu das tägliche Brot gesammelt werden. Nur am sechsten Tag schenkt Gott Manna für 2 Tage, so dass am Sabbat nicht gearbeitet werden muss zur Existenzsicherung. Israel darf und soll lernen, aus geschenkter Fülle zu leben, innezuhalten, zu feiern den Sabbat, den Ruhetag Gottes. Das, liebe Gemeinde, bedeutet Freiheit vom Arbeiten müssen. Oder tiefer noch, die Freiheit, mir mein Leben besorgen zu müssen. Denn Freiheit meint ja auch Freiheit von der Sorge, Freiheit von der Angst, nicht versorgt zu sein. Nicht sorgen zu müssen, befreit zur Dankbarkeit. Wir dürfen wahrnehmen, was Gott uns in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit jeden Tag schenkt. Ebenso gilt, nicht jeden Tag arbeiten zu müssen. Das befreit dazu, sich nicht durch seine Arbeit definieren zu müssen, sondern durch seine Gottesbeziehung. Diese beachtet die Arbeit, die eigene Berufung zu einer Lebensaufgabe im Dienste Gottes. Legt mich aber nicht auf diese fest. Diese Freiheit ist in Gottes Anweisungen rund um das Sammeln des Manna in der Wüste grundlegend gesichert. So ist Gottes Reaktion beim Verstoß gegen dieses Gebot deutlich schärfer als beim anfänglichen Murren. Den Unfolgsamen wirft er Weigerung vor. Sie zeigen dasselbe Vergehen wie der Pharao, ein sich selbst und anderen gegenüber ausbeutendes Verhalten, das letztlich nicht zum Leben, sondern zum Tod geführt hat. Thank you. vierte ist, Israel lernt Gott zu vertrauen als Arzt. Das häufig vorkommende Rechtsvokabular und die von Gott erhobenen Forderungen lassen den Eindruck entstehen, dass Gott vor allem als Richter verstanden werden möchte, der über die Einhaltung seiner Vorschriften wacht und urteilt. Umso wichtiger ist, dass er sich gleich zu Beginn in Mara seinem Volk vorstellt mit den Worten: Ich bin der Herr, dein Arzt. Das unterstreicht die Auffassung und damit verbundene Hoffnung, dieser Gott möchte mit seinen Geboten heilend sein für die Gemeinschaft. Bei Übertretung der göttlichen Gebote besteht nach diesem Selbstverständnis eine Aussicht, dass er das Kranke und Falsche wieder gesund, recht und ganz machen will. Dieses Selbstverständnis wird Jesus viel später unterstreichen, wenn er sagt: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. So können wir zusammenfassend sagen, das noch unselbstständige Kind Israel erfährt von Gott in der Wüste dauernde Versorgung mit Essen und Trinken, dazu noch das Erscheinen seiner Herrlichkeit als besonderes Geschenk seiner erfahrbaren Gegenwart, sowie die Einführung in Regeln. Die göttliche Pädagogik will das Leben Israels hilfreich, tragend und heilsam gestalten, ein Leben in Freiheit durch die Bindung an Gott. Ich lade Sie ein zu einer Brotmeditation von Henrike Schmidt. Stellen Sie sich vor oder nehmen Sie sich ein Stück Brot und legen es sich in Ihre Handfläche. Das Stück Brot in deiner Hand erzählt von Mutter Erde, von der Wärme der Sonne und dem kühlen Regen. Es erzählt von der Kraft, die im Korn verborgen ist, vom Wachsen und Fruchttragen, vom Wind, dem der Halm standhalten musste, von den Ähren, die geerntet und zu Mehl gemahlen wurden. Das Stück Brot in deiner Hand erzählt von den Menschen, von ihren Mühen und Sorgen, ihren Freuden und ihrem Hoffen. Es erzählt von dem Mangel des Lebens, von Hunger und Kampf ums tägliche Brot. Es erzählt von der Armut und der Ungerechtigkeit der Welt. Es erzählt vom Hunger nach Leben, nach Gerechtigkeit und Frieden. Es erzählt von der Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Liebe und Anerkennung. Das Stück Brot in deiner Hand erzählt von der Kraft, die Menschen haben, von ihrer Lebensenergie und Freude. Es erzählt von der Gemeinschaft der Menschen, die sich um einen Tisch versammeln, von dem Lachen miteinander und der Freude aneinander. Es erzählt von sattem und erfülltem Leben. das Stück Brot in deiner Hand erzählt von Lebensmangel und Lebensfreude. Spüre das Brot in deiner Hand, die harte Rinde und das Innere, das so weich und zart ist. Rieche den Duft des Brotes, in dem die Fülle des Lebens enthalten ist.
Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns durch deinen Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unseren Wegen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unseren
Und so beten wir miteinander, wie Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Woo-hoo-hoo!